Einen wunderschönen guten Morgen. Das Wochenende steht vor der Tür nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 26. August 2022. Die Sonne lacht, so viel darf ich vorwegnehmen. Frisch gebügelt und rasiert sitzt hier Andreas. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Eva und liebe Zuhörer. Ich freue mich. Ja, wir haben heute einen wunderschönen Sommertag. Es hatte immer zwischendurch mal ein kleines bisschen genieselt, vor allem in der Nacht. Und tagsüber ist es wirklich wunderschön. Wir erwarten heute Mitte 20 Grad. Der See spiegelt heute richtig. Der changiert weniger, der spiegelt vor allem. Doch, der changiert sogar mit hellblauen Wölkchen so ein bisschen tatsächlich. Also ist auf jeden Fall ein schöner Tag. Die Sonne scheint aus allen Knopflöchern und wir sehen, wie die Bäume hier in einem strahlenden Gelb hier vor uns erscheinen im Hintergrund am See. Dann eine kleine so Art Hügelkette, eine wunderschöne Atmosphäre heute.
Magst du mir mal erklären, wo du so viel Gelb siehst? Ich sehe nur Grün.
Ja, aber das Licht im Prinzip, das bringt einen Gelbstich in dieses Grün rein und das gefällt mir ganz besonders gut. So.
Jetzt wissen wir es aber ganz genau. Also bei uns ist alles saftig grün, weil hier regnet es tatsächlich immer wieder zwischendurch und zwar dann ordentlich und dann ist auch wieder Sommer. Alles hilft nichts, Andreas. Der Euro wackelt, der Euro zittert. Europas Leitwährung ist abgestürzt. Die Bild-Zeitung sagt, zuletzt zeitweise sogar weniger wert als der Dollar. Und das sagt natürlich nicht nur die Bild, sondern das war überall zu sehen. Und wenn man jetzt nur noch 99 US-Cent berappen muss für einen Dollar, wie es am 22. August der Fall war, um einen Euro zu bekommen, da herrscht dann schon ein gehöriges Maß an Panik. Die Ursache für den schwachen Euro, die ist natürlich klar, das ist die Wirtschaft. Die gilt als angeschlagen in der Währungszone, so zumindest formuliert es die Bild-Zeitung. Zusätzlich zur Konjunkturlage kommen die Energieprobleme dazu auf dem Kontinent Europa. Viele Anleger stehen deshalb dem Euro als Investment mit großer Skepsis gegenüber. Und ja, es gibt schon die ersten Experten, wie zum Beispiel den Wirtschaftswissenschaftler Gunter Schnabel von der Uni Leipzig. Der schlägt Alarm und sagt, der Euro ist endgültig zur Weichwährung mutiert. Andreas, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sowas von dir schon vor Jahren gehört.
Ja, weil es nicht ganz ungewöhnlich ist, wenn beispielsweise Staaten übrigens wie die Vereinigten Staaten von Amerika und auch die Vereinigten Staaten von Europa, so nennt man sie ja gerne auch, zumindest als Ziel, wenn sie alle mit Fremdwährungen zahlen müssen. Das heißt, ich finde, das Blut ist der ist im Prinzip die Flüssigkeit, das Geld ist das Blut, so kann man es richtig sagen, in einem Organismus. Und dieser Organismus nennt sich Ökonomie. Und aus diesem Grunde gibt es eine Volkswirtschaft. Und die Volkswirtschaft hat das Ziel, das Volk in der Region, wo diese Volkswirtschaft definiert ist, dass es denen möglichst gut gehen soll. Und dazu ist es unglaublich wichtig, dass der Staat eine Hoheit haben muss über das Geld an sich, nämlich über das sogenannte gesetzliche Zahlungsmittel. So ist da ganz klar meine Meinung. Ich weiß, dass die gerade Libertären und Alternativen gerne sagen im Bereich der österreichischen Nationalökonomie, alles muss der privaten Wirtschaft unterlegen sein. Das haben wir aber zurzeit. Und wir haben ja die Machtübernahme nicht durch die Staaten, sondern die Staaten sind mehr oder weniger die Gruppierungen, die übernommen wurden von den Privaten, das sind eben halt typische Auswüchse der Tyrannei. Grundlage dafür ist, wenn der Staat selbst nicht mehr die Möglichkeit hat, hoheitlich über sein eigenes Geld zu verfügen. In Europa zum Beispiel arbeiten alle Staaten, die in der EU sind, mit einer Fremdwährung. Früher gab es die Deutsche Mark, da gab es die Deutsche Bundesbank, die da war für zuständig und es gab dann ein Hoheitsrecht des Staates über die eigene Währung. Das hatte auch Österreich mit dem Schillingen und das hatte dann Italien mit der italienischen Lira. Heute gibt es eine Kunstwährung, die Euro heißt und von der EZB gesteuert wird. Die ist privatrechtlich organisiert und kein Staat hat mehr direkt Einfluss auf die Währung. Bedeutet formaljuristisch, dass jeder Staat in der EU mit einer Fremdwährung arbeitet, auf die er keinen Einfluss mehr hat. Ein ganz wichtiger Prozess. Und das Ganze haben wir übrigens auch in den Vereinigten Staaten, als man 1913 den US-Dollar umgewandelt hat und hat ihn privatisiert in den Federal Reserve Dollar. Deshalb steht da Federal Reserve Note drauf. Da steht zwar noch Vereinigten Staaten von Amerika drauf, aber das ist wie eine Werbung. Da könnte auch draufstehen, Aral, alles super. Das sagt nichts aus über den Emittenten des Geldes. Und diese Privatorganisation der Federal Reserve, ein großer privater Bankenkreis, legt eine Währung auf, die USA zu nutzen hat. Also wiederum mit einer Fremdwährung. Und aus diesem Grunde müssen wir eines klarstellen. Wenn der Euro gerade am Abschmieren ist, dann bezieht sich das nicht nur auf den Euro, sondern auch auf den US-Dollar. Der schmiert nämlich auch ab. Aber wenn wir nur diese beiden Währungen vergleichen, weil wir glauben, das sind die wesentlichen Währungen auf der Welt, damit haben wir uns das erste Mal nämlich schon einmal geirrt. Es gibt nämlich ganz viele andere Währungen. Und wenn wir uns die ansehen, und ich meine damit nicht nur Rubel, ich meine da auch Renminbi in China, also den Yuan, und verschiedene andere relevante Währungen, die sind weitaus stabiler. Und das ist eben halt der Vorteil, wenn eine hoheitliche Einflussmöglichkeit des Staates auf eine eigene Währung steht oder man eben mit einer fremden Währung arbeiten muss. Und die anderen, die diese fremde Währung steuern aus privatrechtlichen Strukturen heraus, die haben ganz andere Interessen.
Andreas, der Weicheuro also verschlimmert den Teuerschock. Er steht, wie du gerade sagtest, aber auch in unmittelbarer Verbindung zum US-Dollar. In welchen Kontext stellst du denn dieses ganze Gerappel, diese große Bewegung, die derzeit da am Finanzmarkt zu sehen ist, mit der Meldung, die wir am Mittwoch hier gemeinsam durchgesprochen haben, nämlich, dass die Moskauer Börse Anfang der Woche ja angekündigt hatte, dass sie die Verwendung von Dollars als Sicherheiten für Transaktionen verbieten wird. Und diese Maßnahme soll am kommenden Montag in Kraft treten.
Naja, weil man sehr deutlich erkennt in Russland, die gerade dabei sind, den russischen Rubel zu sichern mit entsprechenden Wertigkeiten dahinter. Und das sind in diesem Fall Rohstoffe wie Gold, aber auch Öl und Gas. Das heißt, man wird nicht mehr Rubel im Umlauf haben. So ist also die Ausrichtung Russlands, als es letztendlich auch an Bewertungen von entsprechenden Rohstoffen gibt. Das heißt, eine Wertunterlegung. Und aus dieser Position sind wir schon lange raus in Europa. Und aus diesem Grunde ist jetzt der Euro und auch bei dem US-Dollar das Finale eingeleitet worden. Das ist relativ einfach auch zu argumentieren. Denn wir haben auf der einen Seite jetzt durch diese Corona-Politik, ich rede nicht von der Pandemie, sondern von der Corona-Politik und ich rede auch von diesem vorgeschobenen Ukraine-Krieg als Grundlage für diese Inflation. Es ist richtig durch diese Kriegsdiskussion, dass wir in eine Inflation automatisch reingeraten, weil Kriege bedeuten immer Inflation für die Volkswirtschaft.
Was meinst du mit vorgeschobenem Ukraine-Krieg?
Nein, ich meine damit, dass man gerne sagt, dass an die Problematik der Inflation liegt, dass die Ukraine oder der Ukraine-Krieg daran verantwortlich ist. Und das ist er nicht. Das ist ein strukturelles Problem und das geht weiter zurück als jetzt nur auf einen einzelnen Fakt. Denn wir hatten viele Kriege, die volkswirtschaftliche Schäden verursacht hatten, ob das in Afghanistan, in Syrien, im Irak oder Libyen waren. Und da hätte das ja genauso wirken müssen.
Ich danke dir, dass du das nochmal klargestellt hast. Hätte man nämlich auch missverstehen können. Und das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Ja, und alle Experten, die jetzt so befragt werden, die warnen natürlich vor weiterer Verteuerung, vor einem direkten Wohlstandsverlust für die Deutschen. Das sagt dieser Wirtschaftswissenschaftler, Herr Schnabel. Und es heißt auch, dass die Rohstoffe, nicht zuletzt Öl, an den globalen Märkten in US-Dollar gehandelt und eben aus Sicht europäischer Importeure aufgrund des schwachen Euro damit noch teurer werden. Und das wird natürlich auch wieder an die Verbraucher, an die Konsumenten weitergegeben.
Ja, und hier wird es dann eben halt eng. Und jetzt nochmal zurück auf diese russische politische Entscheidung, nämlich von Seiten der russischen Zentralbank, die Dollar- und Euro-Noten oder Gelder, wie man es auch immer nennen wird, das sind ja alles Viralgelder auf Computern, nicht einmal mehr als Sicherheiten zu akzeptieren. Und das ist natürlich ein Generalangriff, weil Der US-Dollar ist die größte finanzielle Massenvernichtungswaffe, die die USA überhaupt in ihren gesamten militärischen Aktionen zur Verfügung hat. Denn mit dem US-Dollar selbst als Weltleitwährung, die ja 1944 in Bretton Woods eingeführt wurde, ist überhaupt erstmal diese Hegemonialmacht, diese unilaterale Macht aus USA entstanden, weil alle anderen Währungen nämlich direkt an dem Dollar angekoppelt sind. Damals unter einem Vorwand, wie wir heute wissen, einer angeblichen Golddeckung, die man dann einfach 1971 schlicht und ergreifend ohne Rückfrage der gesamten Partner gestrichen hat. Mit anderen Worten ist der Geldbetrug dort aufgefallen, wie es zum Beispiel Herr Professor Hamer mal gesagt hatte in seinem berühmten Aufsatz. Und daran erkennt man jetzt die Folge, die jetzt hier auftritt.
Das sind ja die Dinge, vor denen schon jahrelang gewarnt wird. Wir befinden uns in einem Wandel, in einem Transformationsprozess des gesamten Weltgefüges, wozu natürlich auch der Finanzmarkt gehört. Und all das, was Crash-Propheten schon lange voraussagen, das rückt jetzt doch in greifbare Nähe. Weitere Themen, vor denen auch schon seit Jahren gewarnt wird, ja, das sind zum Beispiel die Sozialversicherungs- bzw. Absicherungssysteme in Deutschland. Wir haben ein schweres Demografieproblem. Wer in den letzten Jahrzehnten dieses Thema angeschnitten hat, der musste dafür oft bluten und blechen. Das ist nämlich nicht gerne diskutiert worden in den Medien. Aber es ist klar, die Babyboomer-Generationen gehen jetzt in Rente. Das heißt, die jüngeren Generationen rücken nach, sind aber viel zu wenige, um das System aufrechterhalten zu können. Wir sehen es an vielen Plätzen, Arbeitsplätzen, die nicht mehr besetzt werden können, weil nicht genügend Menschen da sind. Das heißt, wir rücken jetzt auch, was das angeht, in eine beklemmende Situation. Und die Bild hat einen Artikel veröffentlicht kürzlich mit dem Thema Rechnungshof warnt vor Staatsversagen. Die Aussage, die fetten Jahre sind vorbei, bringen keinen Mehrwert, denn das hören wir jeden Tag, heißt es. Aber es geht nun tatsächlich offenbar um eine ernste Bedrohung, die erkannt wird. Die Pensionen von Beamten, auch die Renten und Sozialleistungen nicht mehr finanzieren zu können. Es wird jetzt öffentlich thematisiert. Konkret heißt das, der Bundesrechnungshof warnt die Bundesregierung davor, dass ihr wegen immer höherer Ausgaben für Pensionen, Renten und Sozialsystem bald das Geld ausgeht.
Ja, das ist auch wirklich nichts Neues und das wird seit vielen Jahren genannt. Übrigens Ende der 70er Jahre, als ich im Studium war, da haben wir schon über diese Problematik der demografischen Entwicklung für die Zukunft diskutiert, weil wir nämlich damals schon gemerkt hatten, dass seit Mitte der 70er Jahre die Geburten zurückgegangen sind und man dann wusste, dass diese Pyramide irgendwann keine Pyramide mehr ist, sondern mehr oder weniger ein verkrüppelter Generationenbaum und der nicht finanzieren kann auf der Basis, wie wir es gemacht haben. Und deshalb auch noch mal ganz kurz zu deiner Aussage, Crash-Poesie oder Crash-Prophet, die Menschen, die das sagen, die jetzt solche Voraussagen gemacht haben, ob das Max Otte war oder eben halt auch andere, auch schon in den 80er Jahren gab es viele Wissenschaftler, die das gesagt haben. Und das waren Leute, die einfach nur hochgerechnet haben. Man kann nicht nur prognostizieren anhand von in Glaskugeln sehen, so kommt es mir in der Politik vor, sondern man nimmt die Zahlen und rechnet sie schlicht und ergreifend hoch. Ganz speziell bei Exponentialfunktionen ist das wichtig. Und es besteht natürlich jetzt die Gefahr sogar, aufgrund dieses Sozialsystems, was die Bild-Zeitung hier beschrieben hat, eines Staatsbankrotts, und das wissen auch alle, wobei man vielleicht die Angst sogar vor einem Staatsbankrott mal reduzieren muss, denn wenn man ihn vernünftig einführen würde, könnte man damit sogar eine echte Lösung herbeiführen. Also, man muss hier erst einmal die Wirtschaftslage bzw. die Schuldensituation des Staates, also in diesem Fall der Bundesrepublik, analysieren. Und wir unterscheiden hier zwischen expliziten und impliziten Schulden. Wir reden immer davon, dass wir 2,35 Billionen Staatsschulden Staatsschulden haben in der Bundesrepublik. Übrigens gegen wen? Gegen Banken und andere Kapitalsammelbecken. Das sind nämlich die Gläubiger, während der Staat ja der Schuldner ist. Aber dazu kommen natürlich noch die großen impliziten Schulden, die nämlich nicht diskutiert werden. Jeder, der zum Beispiel ein Unternehmen hat, eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, und er sagt, er hat für seine Mitarbeiter eine betriebliche Altersversorgung eingebaut. Das heißt, der Betrieb wird aus Dankbarkeit für die vielen treuen Jahre der Mitarbeiterschaft irgendwann den Mitarbeitern eine Betriebsrente bezahlen, dann muss diese Betriebsrente in irgendeiner Form natürlich auch heute schon in den Bilanzen berücksichtigt werden, in Form von einer kapitalisierten Summe. Wie viel kostet der uns eigentlich noch, wenn er normal alt wird? Da gibt es Sterbetafeln und so weiter. Das heißt, ein Unternehmen hat neben den direkten Schulden bei Banken zum Beispiel oder anderen Kreditgebern auch noch Schulden gegenüber den zukünftigen Rentnern, die aus der eigenen Mitarbeiterschaft heraus resultieren. Und da muss jedes Unternehmen sogenannte Rückstellungen bilden und dann auch entsprechende Rücklagen vorweisen, um das finanzieren zu können. Der Staat macht das nicht. Das heißt, die ganzen Renten, die für die Beamten noch erfolgen werden, werden nicht berücksichtigt. Kurz, würden wir die Schulden mal insgesamt hochrechnen, dann hätten wir über 7 Billionen Schulden. Ich würde eher auf 8 Billionen gehen und nicht 2,35. Das ist also schon eine ganz schöne Rundungsdifferenz. Und hier muss dann die Ursachenermittlung natürlich erfolgen, dass diese Ursache dafür die Umverteilung ist der Vermögenswerte durch das Zinssystem und durch die Spekulation. Ich will mal ein Beispiel nennen. Rockefeller zum Beispiel hatte Anfang des 20. Jahrhunderts ein ausgewiesenes Vermögen von 900 Millionen Dollar. Da wird nämlich oft etwas verwechselt. Heute zum Beispiel sind es 3,3 Milliarden Dollar. Das ist offiziell eine Verarmung. Ist eine Verarmung, weil er müsste eigentlich, um den heutigen Wert von 900 Millionen immer noch zu haben, müsste der heute einige 100 Milliarden haben, und die hat er auch, denn die Inflation hat ja gegriffen. Also real sind die Vermögen aber mittlerweile in Form von Hunderten von Milliarden in Trusts oder irgendwelchen Stiftungen gelandet. Kurz, es ist jetzt kein Geld mehr da für die normalen Menschen, und der Bundesrechnungshof spricht ja davon, dass allein die Ausgaben für altersbedingte Vorhaben jetzt auf jährlich 282 Milliarden Euro explodieren werden. Und das ist jetzt ein sehr ernster Vorgang.
Ich habe immer noch Norbert Blüms Aussage im Kopf. Arbeitsminister war er gewesen. Die Renten sind sicher. Aber sicher sind sie nicht, denn der Rechnungshof spricht jetzt davon, dass vor allem die riesigen Pensionsversprechen an die Beamten, die Rentengeschenke der Vergangenheit auch, wie die Rente mit 63, die Mütterrente, da dreht sich mir gerade der Magen um, dass das jetzt hier als Argument herbeigeführt wird, und eben weiter steigende Sozialausgaben schuld seien. Und darüber hinaus hätten natürlich die Pandemie und schlussendlich auch der Ukraine-Krieg zu einem heftigen Anstieg der Staatsausgaben geführt. Hier wird nicht aufgeführt, dass natürlich auch unter anderem, Andreas, die Zuwanderung eine Riesenrolle spielt, wo wirklich Millionen Menschen ins System auch mit eingewandert sind. Aber das wird hier irgendwie auch gar nicht extra nochmal thematisiert.
Ja, weil das eigentlich nur noch Turbos sind, die drin sind. Also das sind ja alles ziemlich verkürzte Aussagen, die hier gemacht werden in diesem Artikel. Man hat schon als Experte vor Jahrzehnten gewusst, dass diese tatsächlich absurde Politik, nämlich die Schuldenorgie, die ja seit den 70er Jahren eingeführt wurde, übrigens Helmut Schmidt hat sie damals eingeführt, dass die zum Chaos führen muss. Und diese Exponentialfunktion geht ganz langsam voran, und irgendwann sind diese Dinge so groß. Und dann braucht man noch irgendwelche Booster, wie zum Beispiel eine Einwanderungspolitik oder andere Dinge oder eben halt eine Corona-Pandemie, um dann eben halt irgendeinen Namen zu haben, der schuld sein soll. Nein, das Rentensystem ist in diesem Fall zum Beispiel ganz einfach falsch angelegt worden. Es geht also nicht um die Frage, ob eine Rente umgelegt werden muss, die also von den arbeitenden Menschen finanziert werden muss. Auch die kapitalgedeckte Rente, die ist nicht nachhaltig funktionsfähig. Das wird in liberalen Kreisen immer gern propagiert, immer zwischen diesen beiden Modellen. Und alle Zahlungen an Menschen, ob das Gehälter sind, ob das Renten sind, ob das Pensionen sind, Sozialleistungen, die resultieren immer aus der Ökonomie, die exakt jetzt in diesem Moment läuft. Und leider widmet man sich überhaupt nicht anderen Gedankenmodellen außerhalb dieser eng gesetzten ideologischen Grenzen der beiden Systeme, Umlage oder Anlage. Und diese stumpfe Aussage, dass die sogenannte Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg schuld seien, ist natürlich absoluter Unfug. Die Ursachen gehen schon auf das Jahr 1944 zurück, habe ich gerade gesprochen, auf Bretton Woods. Und die Corona-Politik und der Ukraine-Krieg ist aus meiner Sicht eigentlich nur als eine Art Booster, als Ablenkung von den eigentlichen Strukturfehlern zu sehen, zumindest wenn es um dieses Thema geht.
Man argumentiert in diesem Bericht, dass der finanzielle Spielraum, um zum Beispiel unvorhergesehene Ereignisse abfedern zu können, sich dadurch massiv reduziert hat. Und man verweist auf die demografiebedingten Ausgaben und damit spricht man auch von einer wachsenden Herausforderung für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen. Und die Prüfer warnen deshalb sogar vor dem Staatsversagen. Also diese Aussagen kommen jetzt auch aus verschiedenen Ecken daher. Wörtlich heißt es in dem Bericht, mit fortschreitender Versteinerung wächst die Gefahr, dass der Staat seine Handlungsfähigkeit verliert und künftige Herausforderungen oder gar schwere exogene Schocks womöglich nicht mehr bewältigen kann. Und deshalb fordert die Behörde Sparen, Sparen, Sparen. Die Bundesregierung müsse dringend wieder die Schuldenbremse ernst nehmen und die Ausgaben zurückfahren.
Also mit der Versteinerung, da muss man noch mal erklären, was das bedeutet. Das bedeutet, dass der Haushalt, der zur Verfügung steht im Jahr dem Staat, zu über 90% bereits festgelegt ist, wofür der drauf geht. Das heißt, da ist kaum flexibler Handlungsspielraum, um auf bestimmte Situationen überhaupt eingehen zu können. Das sehen wir an dieser ganzen Corona- und Kriegsgeschichte, dass dann sofort nur noch über die Schuldensystematik das geregelt wird. Also die Aussagen, die hier dargestellt werden, die gibt es schon seit den 80er Jahren und werden unverändert wiederholt, also wie eine Gebetsmühle, und niemand hat sich drum geschert und das wird jetzt auch wieder passieren. Also hier scheint der Wunsch der Vater dieser Aussagen zu sein, dass man diese Probleme irgendwie lösen kann. Wenn man aber wirklich etwas ändern wollte, das ist ja die Frage, dann müsste man das System bestehend aus World Economic Forum, IWF, also der Internationale Währungsfonds, Philanthropen, der WHO und so weiter, vor allem aber auch die Instrumente der finanziellen Massenvernichtungswaffen wie BlackRock, Goldman Sachs und so weiter, die müsste man klar analysieren. Und zwar nicht als Täter, sondern als Instrumente selbst. Das ist wichtig. Die müssen ja auch gesteuert werden. Und dann würde man schnell fündig werden, wo die Ursachen überhaupt für Kriege, wo die Ursachen für die Massenarmut und Umweltverschmutzung überhaupt liegen. Und auch die Rentenproblematik ist dann nur ein einziges Symptom der gesamten Verwerfungen. Solange hier also wirklich nur an der Oberfläche dieser Verwerfungen diskutiert wird, wie hier auch in diesem Bericht, prognostiziere ich nur eine Optimierung der Fallhöhe. Aber die Menschen werden erwachen, davon bin ich überzeugt. Es muss halt noch mehr wehtun, das merkt man.
Ja, es wird wehtun, denn das, was sich weltweit abspielt, aber vor allem, wir sind ja jetzt hier beim Thema Deutschland, das kann derzeit nur in eine Richtung führen, außer es passiert irgendein Wunder. Derzeit wüsste ich nicht, wo es herkommen könnte. Gibt es denn eine Möglichkeit oder anders, gäbe es eine Möglichkeit, diese Gesamtarchitektur friedlich, sinnvoll, nachhaltig zu verändern, vielleicht sogar so ein Wunder zu finden?
Wir brauchen kein Wunder, sondern man braucht einfach nur einen gesunden Menschenverstand und eine Geistesgegenwart. Und wie wir zum Beispiel im Plan B von der Wissensmanufaktur auch so ein paar Innovationen als Gedankenmodell eingebracht haben. Ich bin überzeugt, man könnte wirklich mit einem ernsten Great Reset, um dieses Wort zu brauchen, über einen weltweiten Staatsbankrott, durchaus gesteuert, eine sinnvolle Ordnung ganz friedlich aufbauen, die den Menschen dient. Aber das ist offenbar aus meiner Sicht nicht gewollt, weil immer dieselben Funktionäre mit verschiedenen Masken, zwar immer wieder, mal sind sie rechts, mal sind sie links, und die sitzen immer an den Hebeln. Und große Teile der Menschheit sind in der Trägheit leider verblödet. Sorry, das muss ich so deutlich sagen. Die aktiven, geistesgegenwärtigen Menschen, die wir aber haben, die werden diese Transformation, die vor uns liegt, gut durchstehen können, während die jetzigen sowohl die Führer des Great Reset, aber auch die träge Masse, die werden beide dabei rausfallen aus meiner Sicht, aus dieser Schöpfungsarchitektur. Also so ist meine Sicht der Dinge.
Ja, wir werden sicher noch einiges beobachten und erleben. Mit deiner Erlaubnis würde ich das Thema jetzt mal hier abbinden. Ich liebe dieses Wort. Das ist ja so genial, dass das hier in unseren Wortschatz finden durfte. Wir binden das ab und dann ist es erledigt. Aber es ist eben nicht erledigt, denn wenn wir uns einen aktuellen WDR-Bericht ansehen, dann wird es einem echt anders. Und man kann sagen, irgendwie stehen wir da alle, schauen dem Zusammenbruch zu, einfach so. Und es ist wie eine Art Lähmung, die im Moment über die Gesellschaft gekommen zu sein scheint. Übrigens, das ist der Punkt, wo ich immer wieder darauf hinweisen möchte, auf unser Abendgebet montags, mittwochs und freitags gibt es immer zeitaktuelle Abendgebete, an den anderen Tagen mal Lesungen oder Hildegard von Bingen und die Seelenarbeit. Aber Montag, Mittwoch, Freitag geht es darum, die Seele zu stabilisieren, die aktuellen Themen aufzugreifen, um anhand dieser Thematik dann unseren eigenen Platz zu finden, dass wir richtig stehen können, in der inneren Balance, im Gleichgewicht sind und vertrauensvoll nach oben schauen können und unser Gottvertrauen stärken. Verbunden mit der Natur, verbunden mit gesundem Essen und gesundem Denken. Das ist jetzt wichtiger als je zuvor. Wir sind aus unserer Überzeugung in einem Nadelöhr. Wir haben einen sehr engen Punkt erreicht. Er dürfte noch enger werden. Und es geht nicht anders, als wie es Jesaja, der Prophet im Alten Testament, schon vor tausenden Jahren vorausgesagt hat, für diese Zeit hier: rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket. Das heißt, es wird immer wieder Themen geben, wo es uns lang hinhaut, aber nichts ist wichtiger, als wieder aufzustehen, die Krone zu richten, nach oben zu schauen und weiterzugehen, ohne natürlich den Weg aus dem Blick zu verlieren. So, und jetzt sind wir bei dieser WDR-Meldung angekommen, denn die Pflegeheime schlagen jetzt Alarm wegen explodierender Energiekosten. Das könnte viele dieser Institutionen in die Insolvenz treiben. Einzelne Heime sind bereits dabei, mit den Pflegekassen über Zuschüsse zu verhandeln. Aber sollten die überhaupt fließen, dauere das alles viel zu lange, heißt es. Und jeder, der seine Angehörigen in einem Pflegeheim hat, der weiß natürlich auch, was dort geleistet werden muss, damit es den Menschen so gut wie möglich geht. Auch das ist ja ein System, da könnte man gesondert drüber sprechen. Die Kleinen werden abgeschoben in die Kitas und die Alten in die Pflegeheime und die natürliche Familienordnung ist völlig zerfallen. Das ist offenbar auch ein Zeichen unserer hochzivilisierten, hochentwickelten Gesellschaft. Aber die Gaskrise jetzt, die Energiekosten, die ja explodieren, die machen den Pflegeheimen auch zu schaffen. Und jetzt gibt es Überlegungen, in Alten- und Pflegeheimen die Raumtemperatur herunterzuregeln, die Flurbeleuchtung zu dämmen. Es gibt empörte Aufschreie deswegen. Und was der WDR hier aufführt, heißt unter anderem: zusätzlich zu den gestiegenen Strom- und Lebensmittelpreisen müssen die Pflegeheime ab 1. September ihren Mitarbeitern Tariflöhne zahlen. Kommt dann noch die Gasumlage hinzu, fürchten viele Einrichtungen jetzt offenbar ihr Aus. Und die Verbände, die sie vertreten, schlagen Alarm.
Naja, und hier haben wir genau eigentlich ein wieder passendes Thema zu dieser vorherigen Argumentation. Wie finanzieren sich denn die Pflegeheime? Die finanzieren sich wieder über staatliche Strukturen, die aber finanziert werden durch gesetzliche Pflichteinzahlungen. Und wer zahlt sie ein? Das sind alle arbeitnehmenden Mitarbeiter. Das heißt, alle Leute, die arbeiten, nicht nur die Arbeitnehmenden, auch die Arbeitgebenden, also egal wie, jeder, der arbeitet für Geld, muss abgeben. Und das sind ja letztendlich die Leistungen. Leistungserbringer. Das Problem ist, die Leistungserbringer werden immer weniger. Alleine durch die Corona-Geschichte, durch die Politik sind extrem viele neue Arbeitslose entstanden. Durch die Deindustrialisierung werden zigtausende von Arbeitsplätzen allein in der Automobilindustrie runtergefahren werden müssen. Das heißt, die Einnahmen fehlen natürlich. Und wie kann man das verändern? Indem man die Produktivität der Ökonomie insgesamt beispielsweise auch als Finanzier heranzieht und nicht nur die arbeitenden Masse, die da wirklich was für tun. Warum zahlen die Konzerne keine Sozialversicherung? Warum zahlen die keine Sozialleistungen, keine Renten und so weiter Beiträge? Sondern das zahlen immer nur die natürlichen Personen, die arbeiten, aber nicht die juristischen Personen als Kapitalsammelbecken. Darüber könnte man das regeln. Allerdings kommt dann sofort aus libertärer Seite ein angeblich sozialistisches Gedankengut. Und so einfach kann man es sich auch nicht machen. Man muss die Sache einfach mal aus der Vogelperspektive beobachten. Norbert Hering zum Beispiel ist jemand, der sich oft mal traut, auch über diese Grenzen des Denkens sich mal herauszuwagen, um dann mal eine andere Perspektive aufzunehmen, indem er sagt, wir brauchen eine Wirtschaft, die den Menschen dient und keine Menschen, die der Wirtschaft zu dienen haben. Das ist der Unterschied. Lässt sich alles regeln ohne Sozialismus?
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass natürlich die Beiträge auch bezahlt werden in den Pflegeheimen über die Bewohner selber und eben auch über, wie du schon gesagt hast, die Pflege. Kassen. Ja, und das heißt jetzt, dass es richtig zur Sache geht, zum Beispiel beim Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW gehen offenbar täglich viele Anrufe von Pflegeheimen ein. Jedenfalls sagt das Landesgeschäftsführer Christian Woltering. Die Heimleitungen fragten mehr oder weniger verzweifelt, was sollen wir denn jetzt tun? Denn ein erhöhter Stromverbrauch wird dort nicht erst zum Problem, wenn es draußen kälter wird. Jetzt bei der aktuellen Hitze laufen natürlich die Klimaanlagen in den Heimen auf Hochtouren. Und er sagt wörtlich, wir können die Zimmer der alten Menschen nicht auf 40 Grad aufheizen lassen. Und weiter heißt es, Strom und Gas sparen werde natürlich in den Pflegeheimen ein wichtiges Thema sein, in der Wäscherei, bei der Beleuchtung, beim Heizen, aber die Möglichkeiten seien begrenzt. Es geht um vulnerable Personen, alte Menschen, die sich schneller erkälten, die gesundheitlich angeschlagen sind. Das ist eben nicht einfach mal vergleichbar mit Privathaushalten.
Ja, genau so ist es. Und hier sieht man natürlich jetzt, dass die Menschen auf der Strecke bleiben. Und warum ist nicht genügend Geld da, zum Beispiel bei den Bewohnern, die ihre Rente dort beispielsweise einsetzen, um ein halbwegs menschenwürdiges Leben noch zu haben im hohen Alter, was mittlerweile als menschenwürdig schon gar nicht mehr bezeichnet werden kann in vielen Fällen? Das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Und auf der anderen Seite sehen wir einen extremen Kapitalzulauf in Börsen und in großen Spekulationsorgien, in großen Fonds, wo gleichzeitig auch wieder Geld vernichtet wird durch fallende Kurse. Aber es fließt auch immer wieder neues Geld nach. Wir dürfen eines nicht vergessen. Zurzeit in den letzten 3 Jahren, seit 2020, seit man die Corona-Pandemie gemacht hatte und dann eben halt jetzt auch die weiterfolgenden Maßnahmen, Klimaerwärmung und so weiter, all diese Narrative, die man auch aufgebaut hat, ja, seitdem ist es eben immer schwieriger geworden für den Normalbürger, aber es ist noch niemals so viel Geld verdient worden wie jetzt. Und da liegt der Punkt, diese Umverteilung hat hier exzessive Formen angenommen, aber die werden nicht diskutiert als Ursache.
Also es wird eine schwierige Situation werden für die alten und pflegebedürftigen Menschen. Und irgendwie wundert mich nicht, dass diese Krise jetzt auch auftritt und dass man jetzt überlegt, dass es eben Zuschüsse geben soll. Aber wie gesagt, die Anträge, all das dauert viel zu lange. Die Frage ist auch, wo soll das Geld wirklich herkommen? Und hier heißt es in diesem WDR-Beitrag, findet sich keine Lösung, müssten die Mehrkosten auf die Bewohner der Heime umgelegt werden. Heißt mit anderen Worten, auch hier wird weiter enteignet.
Naja, und das kann natürlich auch keiner bezahlen im Normalfall, weil das Rentenniveau viel zu niedrig ist, weil man in den 70er Jahren wichtige Rentenbeiträge, die aus den geburtenstarken Jahrgängen eingezahlt wurden, zweckentfremdet hat für Versprechen, Wahlversprechen und so weiter und damit das Geld schlicht und ergreifend vergeigt hat. Und da ist jetzt mehr oder weniger das Ergebnis einer verfehlten Politik, die schon 50 Jahre zurückliegt.
Tja, und Herr Adenauer, Konrad Adenauer, ehemals Bundeskanzler, ich weiß nicht, wann war das, in den 60er Jahren, ne? Der hatte ja gesagt, Kinder kriegen die Leute von ganz alleine. Auch damit hat er sich geirrt, genauso wie Herr Blüm eben gesagt hat, die Renten seien sicher und vollkommen schräg lag. Heißt mit anderen Worten, jede Aussage der Politiker sollte man nicht einfach hinnehmen und fressen, sondern selber durchdenken und prüfen, kann es wirklich so sein und kommen, wie sie sagen oder wie sie es ankündigen. Und auch gerade mit dem Blick sollten die Aussagen heute amtierender Politiker betrachtet werden. Nächste Meldung kommt aus Rom. Und zwar kommt die von dem Portal katholisch.de. Und hier heißt es, Papst Franziskus, Andreas, wir bleiben noch ein bisschen bei den Finanzthemen, möchte die Aufgaben der Vatikanbank klarer fassen und die Gelder des Vatikan besser kontrollieren. Und deswegen hat er nun die Überweisung der liquiden Mittel des sogenannten Heiligen Stuhls an das Finanzinstitut, also an die Vatikanbank, angeordnet. Und zwar sollen alle Vermögenswerte, alle liquiden Mittel an die Vatikanbank, die heißt IOR, überwiesen werden. Das ist eine Anordnung des Papstes von Dienstag dieser Woche. Und demnach erhalten die Institutionen des Vatikans ab dem 1. September eine Frist von 30 Tagen, um ihre liquiden Mittel von bestehenden anderen Konten an die Vatikanbank, das Institut für die religiösen Werke, zu übertragen. Kannst du das mal für uns einordnen, was das bedeutet?
Na, es ist schon eine ziemlich heiße Entwicklung, die sich da abzeichnet. Und das so kurz nachdem die russische Zentralbank gesagt hat, sie wird die ausländischen Devisen, also US-Dollar, nicht mehr als Sicherheit argumentieren und nicht mehr erkennen. Das bedeutet, dass dieser Krieg gegen das Währungssystem, wie wir es heute haben, eine neue Qualität angenommen hat. Und man argumentiert hier mit ganz anderen Argumenten. Und man sagt, dass alle Vermögenswerte und liquiden Mittel des Heiligen Stuhls, also an die Vatikanbank, überwiesen werden muss. Da gibt es Zeitvorgaben. Ab dem 1. September ist diese Frist von 30 Tagen, was du gesagt hattest. Und es geht dabei auch darum, angeblich, wie Sie sagen, die, ich sage mal, finanziellen Verwerfungen dort neu zu ordnen. Denn die Investitionspolitik des Vatikans hatte in den vergangenen Jahren ja immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Und da gab es zum Beispiel viel Aufmerksamkeit auf den laufenden Vatikanstrafprozess, weil da hat man dann eben halt große Fehlinvestitionen in Londoner Luxusimmobilien von Seiten der katholischen Kirche dort in Gang gesetzt. Und in diesem Zusammenhang sind 10 Mitarbeiter des Vatikan und Berater angeklagt, unter ihnen auch Kardinäle und so weiter. Also das ist schon eine heikle Geschichte. Ich glaube, diesen Angeklagten wird jetzt hier Veruntreuung, Betrug, Erpressung und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Aber unterm Strich gesehen geht es darum, das Geld zurückzuziehen, einzuziehen, weil ich vermute, dass da die Angst besteht, die Sorge besteht, dass das gesamte Finanzsystem kollabiert und man dann seine Kohle möglichst in seiner Nähe haben will. Mich würde es auch nicht wundern, wenn die anfangen würden, plötzlich hinter den Kulissen Edelmetalle oder andere Vermögenswerte, die mobil sind, jetzt zu kaufen. Das könnte also auch bedeuten, dass die Edelmetallpreise eventuell extrem explodieren. Schon früher, als ich es erwarte, aber Es könnte, es ist wirklich im Konjunktiv gesagt. Ich denke einfach nur, dass sie glauben, dass das Geldsystem keinen langen Wert mehr hat. Und alle, die wir jetzt hier sind, wir sind natürlich jetzt gefordert, uns dringend Gedanken zu machen, dass wenn Gelder noch auf irgendwelchen Konten rumliegen, dass man da möglichst Sicherungsverfahren stellt.
Was hier auffällt, ist die Geschwindigkeit. Ja. Diese Anordnung ist am Dienstag veröffentlicht worden. Heute haben wir Freitag, den 26., also war es, glaube ich, der 23. Und Das Ganze soll ab dem 1. September bereits greifen, also nächste Woche. Und bis dahin müssen alle Kurieneinrichtungen der Vatikanbank ihre Finanzanlagen sozusagen anvertrauen.
Ja, und ich wundere mich auch darüber, dass dieses Thema mit den Dollarnoten in der russischen Zentralbank, dass das nicht in aller Munde ist, dass nicht überall Schlagzeilen sind und sagen, Kinder, das wisst ihr eigentlich, was das bedeutet. Ich meine, wenn wir sehen, dass beispielsweise Libyen in einen Krieg geraten ist, dass der Irak in einen Krieg geraten ist, weil die zum Beispiel einfach ihr Öl nicht mehr auf Dollar fakturieren wollten, sondern auf Euro. Das heißt also, hier ist ein Angriff auf die zentrale Weltwährung in Gang gesetzt worden. Und es kann jetzt sein, dass alle versuchen, ihr Pulver jetzt ins Trockene zu bekommen und da entsprechend jetzt Notfallmaßnahmen einleiten. Und wenn der Vatikan, der international vernetzt ist und zu den größten und reichsten Kapitaleignern gehört der gesamten Welt, wenn die plötzlich solche Aktionen starten und sagen, alles jetzt nach Rom, dann mache ich mir da schon Gedanken, ob die was wissen, was ich vielleicht noch nicht weiß.
Aber wenn die was wissen, was du noch nicht weißt, dann kenne ich dich, wirst du es bald wissen. Und wir werden darüber mit Sicherheit auch hier weiter sprechen. Auf jeden Fall, wir haben heute einen großen Teil unserer Sendung dem Geldsystem gewidmet. Und ich denke mal, es könnte auch sein, dass das in der nächsten Zeit auch mehr werden wird. Also ich denke, wir sollten zum Beispiel auch vielleicht mal in den nächsten Podcasts darüber sprechen, was diese Parität von Euro und Dollar, was die für Anleger bedeutet, was die für das Geldsystem im Einzelnen und eben auch für die Menschen bedeutet. Aber ich denke mal, heute haben wir genug über diese Themen geredet. Ich möchte mal zu den Skandalen der öffentlich-rechtlichen Anstalten kommen. Da scheint doch auch jetzt ein Stein den anderen ins Rollen zu bringen. Oder wie man so eine schöne Dominokette sich vorstellt, zack, 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 fallen sie jetzt um. Denn wir werden auch gleich noch auf den NDR zu sprechen kommen, wo ja auch jetzt große Veröffentlichungen stattfinden, was da alles schiefläuft. Aber heute eben, gerade während wir hier angefangen haben, kam die Meldung, dass die MDR-Chefin von Sachsen-Anhalt, vom Funkhaus Sachsen-Anhalt, die Frau heißt Ines Hoge-Lorenz, von ihrem Amt zurückgetreten ist. Das hat die ARD heute mitgeteilt. Sie ist erst im Januar letzten Jahres Direktorin des Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt geworden. Und jetzt soll sie über einen 11 Jahre alten Skandal gestolpert sein. Sie wird mit den Worten zitiert: Ich habe es vor meinem Amtsantritt als Landesfunkhausdirektorin Sachsen-Anhalt versäumt, klar darüber zu informieren, dass mein Ehemann vor über 10 Jahren in der Causa Voth eine Rolle gespielt hat. Das meldet mal wieder als erstes mit die Bild-Zeitung. Was ist die Causa Voth? Das ist ein Riesenskandal, der schon seit 10 Jahren schwelt und 2011 aufgedeckt wurde. Das ist der frühere MDR-Unterhaltungschef gewesen, Udo Voth. Und dem wirft die Staatsanwaltschaft Betrug, Untreue, Bestechlichkeit, Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit vor. Und da muss es wohl auch Geschädigte gegeben haben. Und der MDR hatte Herrn Voth nach Aufkommen des Skandals gekündigt. Der Prozess soll nächste Woche beginnen gegen ihn, nach übrigens dann 11 Jahren, auch spannend. Und ja, Frau Hoge-Lorenz tritt damit zurück, Andreas. Und es wird weiteres offenbar, was alles im Argen liegt bei der ARD.
Ja, die Brühe klärt sich weiter und die Verkrustung oben auf dem Abschaum wird auch immer größer. Es wird immer deutlicher, was hier läuft. Ich hatte das gelesen mit diesem Herrn Voth. Der hat ja offenbar auch viele prominente Mitstreiter in seinem Umfeld um Gelder angepumpt, hat ständig irgendwelche Gelder reingezogen nach dem Motto, er braucht Geld, um irgendwelche ärmere Gruppierungen von Menschen zu unterstützen oder um irgendeine Finanzierung eines neuen Formates durchzubekommen. Und viele von diesen Menschen, die in seinem Umfeld waren, auch bekannte Schauspieler und Moderatoren, haben dort ihr privates Geld reingepumpt. mit der angeblichen Aussage, es kommt ganz schnell wieder zurück, kam aber nicht, jetzt fliegt das Ding um die Ohren. Also mit der Moral ist es irgendwie nicht so wahnsinnig gut bestellt irgendwie in diesen Kreisen. Das wird jetzt sehr deutlich, wobei es natürlich in allen Kreisen solche Dinge gibt. Das ist ganz klar. Was mir auffällt, ist immer wieder, wie viele weibliche Führungspersonen es eigentlich gibt. Sind da eigentlich noch Männer? Gibt es die da noch als Intendanten? Ich kann das gar nicht beurteilen.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin schon so lange raus aus dem Laden und er interessierte mich auch gar nicht so. Denn all das, was ich hier sehe, lese, höre, kommt mir tatsächlich auch in Teilen bekannt vor. Es gibt viele Dinge, die schwelen und von denen Mitarbeiter wissen, aber wegen ihres Arbeitsplatzes, der Sicherheit, der natürlich auch weiteren Unterhaltung von Familie und Privatleben, sagt man lieber nichts, bevor man etwas Falsches sagt und eventuell mal ganz schnell weg ist vom Fenster. Und das scheint beim NDR jetzt auch hochzukochen im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, also in Kiel. Da gibt es offenbar eine Gruppe von Journalisten, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, hier gibt es keine journalistische Unabhängigkeit mehr. Und es geht eigentlich um einen älteren Fall von April 2022. Damals ist der schleswig-holsteinische Innenminister Grote nach einer Aussprache mit dem Ministerpräsidenten Günther zurückgetreten. Günther hatte Grote vorgeworfen, er habe ihn falsch über den Kontakt zu einem Journalisten informiert. Und dieser Kontakt stand im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen ehemaligen Polizeigewerkschafter wegen angeblichen Geheimnisverrates. Herr Grote hat diesen Vorwurf zurückgewiesen, es stand Wort gegen Wort. Und das ist jetzt ein Fall, damit wollte sich ein NDR-Journalist aus dem Landesfunkhaus Schleswig-Holstein befassen. Und als die Vorwürfe eben so hin und her gegangen waren, wollte er ein Interview mit Grote führen. Das hatte die Redaktionsleitung dann abgelehnt, da sie keinen hinreichenden Verdacht dafür gegeben sah, dass Ministerpräsident Günther gelogen haben bzw. gemeint haben könnte, dass das eben nicht richtig ist. Und der Journalist, den man als exzellenten, hochmotivierten Rechercheur beschrieben hat, der hat sich eben damit nicht zufrieden gegeben. Der hat da eine Sache angestoßen und dabei ist jetzt herausgekommen, dass es eine ganze Reihe von Journalisten aus dem Landesfunkhaus gibt, die sagen, Vorgesetzte würden Druck ausüben, es herrsche ein Klima der Angst und man könne eben nicht mehr die Berichte so durchbekommen, wie man sie durchbekommen möchte, sondern wenn die sozusagen abgenommen werden, nicht abgebunden, sondern abgenommen werden vom zuständigen CVD, vom Chef vom Dienst oder so, dann werden die nicht selten oder würden die nicht selten umgearbeitet bzw. umgeschnitten werden oder auch umgetextet werden. Und es heißt hier, die Stimmung sei vergiftet, da Konflikte so lange schwelen und deswegen hätten eben mehrere Mitarbeiter die betroffene Abteilung Politik und Recherche verlassen. Aus Sicht dieser Mitarbeiter handele es sich nicht um einen Einzelfall. Sie berichten, dass sie den Eindruck hätten, es gäbe einen politischen Filter in der Redaktion, eine Art Pressesprecher der Ministerien, der bei kritischen Themen frühzeitig versucht zu verhindern, dass ein Thema überhaupt relevant wird. Und damit werde die Berichterstattung teilweise verhindert und damit würden kritische Informationen heruntergespielt. Andreas, das ist ja nun genau das, was wir hier seit Jahren beklagen, dass da einseitige Informationen aus den Öffentlich-Rechtlichen kommen, zu allen möglichen Themen, ob es zur Klimawandelkrise, zum Ukraine-Krieg, zur Europolitik, zur Corona-Pandemie etc. ist. Es sind immer eindeutige Richtungen, die da eingehalten werden. Und das wird jetzt hier bestätigt.
Ja, es ist auch absolut nicht neu. Wir haben ja selbst Kontakte zu vielen Redakteuren, zu vielen Journalisten, die zu uns den Kontakt suchen in offiziellen Amt und Würden und uns genau das bestätigen und sagen, genau so ist es, wie es hier dargestellt wird. Und eigentlich wissen auch alle, dass es nur die Spitze des Eisbergs ist. Aber man braucht ja auch als Bürger nur ganz normal hingucken. Wer sich eine Bundespressekonferenz einmal ansieht, und die Presse hat ja die Aufgabe, mehr oder weniger auch eine Art Opposition, denn eine echte Opposition gibt es nicht mehr und die einzige Oppositionspartei wird geächtet und nicht ernst genommen und damit gibt es keine Opposition. Also bleiben nur noch die Journalisten übrig, die dann vor den Feudalherren hinter diesem Tresen, so wirkt es auf mich, die übrigens unmaskiert dort sitzen und ihre Pressekonferenz abgeben von oben nach unten. Und unten sitzt dann das Fußvolk, das sind die Journalisten, alle mit einer Maske versehen, FFP2 natürlich. Und die dürfen dann durch diesen Stoff dann ihre Frage durchnuscheln von unten nach oben und bekommen dann eine Antwort. Und dann stellen wir natürlich eines fest, dass die großen Medienanstalten, und zwar nicht nur die öffentlich-rechtlichen, auch die anderen Abhängigen, die von Philanthropen zum Beispiel auch finanziert werden, dass sie mehr oder weniger eine Art Regierungssprachrohr sind. Das heißt, wir haben hier einen Staatsfunk und eine Staatspresse, wie wir es schon einmal hatten und es hieß, es sollte sich nie wiederholen und man sieht hier gefährliche Tendenzen, die mir große Sorgen machen, aber jetzt fliegt ihnen das Ding so richtig um die Ohren und das wird wirklich verdammt nochmal Zeit.
Also die FAZ hat das hier alles berichtet mit der Überschrift NDR verhindert angeblich kritische Berichte, Klima der Angst. Und Business Insider hat zum Beispiel ja auch darüber berichtet, noch etwas expliziter. Und der NDR hat eine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Ich nehme mal an, abgesegnet von Intendant Joachim Knuth. Von dem ist nämlich bislang hier noch sonst gar nichts verlautet. Und in der Stellungnahme des NDR heißt es, den Vorwurf, es gäbe einen politischen Filter im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, weist der NDR zurück. Die Berichterstattung ist unvoreingenommen und unabhängig. Nächster Punkt. Nach zahlreichen persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitenden des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein konnten die Programmverantwortlichen kein Klima der Angst feststellen. Drittens, der Vorgang um ein eventuelles Interview mit Hans-Joachim Grote, Ex-Innenminister Schleswig-Holstein, ist aus Sicht des NDR-Redaktionsausschusses, des beteiligten Mitarbeiters, des zuständigen Programmbereiches im NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein und des NDR aufgearbeitet und abgeschlossen. Viertens, der NDR-Redaktionsausschuss stellte in seiner Ergänzung zum Abschlussbericht im Dezember 2021 fest, den Verdacht, dass eine politische Motivation dahinter stehen könne, macht sich der Redaktionsausschuss nicht zu eigen. Zu dieser Bewertung kommen auch das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein und der NDR.
Ja. Genau so klingt es, wenn eben im eigenen Saft gekocht wird. Das heißt, dieser sogenannte Redaktionsausschuss besteht aus eigenen Mitarbeitern. Das heißt, die Kontrolle findet durch sich selbst statt. Das heißt, es ist keine Kontrolle. Und dass man dann zu diesen Ergebnissen kommt, das kann nun wirklich überhaupt nicht verwundern. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Menschen da draußen, die oft die Schnauze gestrichen voll haben, gezwungen werden, die Gebühren zu zahlen für diese Gruppierungen, die dann nicht einmal einen externen Kontrolleur haben, der unabhängig und objektiv diese Prüfung vornimmt, sondern eigene Redaktionsgruppen bildet, die das dann untereinander so klären, so nach dem Motto, die kennen sich, abends waren sie noch schön essen und am nächsten Tag arbeiten sie gegeneinander und klären dann hemmungslos auf, natürlich, und das Ganze durch Zwangsgebühren, es ist einfach lächerlich.
Ja, ich bin auch ehrlich gesagt getriggert mit dieser Art Pressemitteilung vom NDR, weil ich damit selber mal direkt in persönliche Konfrontationen gekommen bin und in dieser Pressemitteilung Sachen gelesen habe. Da habe ich nur noch den Kopf geschüttelt. Aber offenbar muss man das so machen, um das ganze System so lange wie möglich zu schützen. Also was heißt zu schützen, für sich selber natürlich auch. Und hier heißt es auch noch in der abschließenden Stellungnahme, und damit wird es deutlich, was du gerade gesagt hast, man kontrolliert sich selber durch sich selbst. Hier heißt es, die pauschale Beurteilung zum Arbeitsklima hat sich aus Sicht des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein nach persönlichen Gesprächen mit zahlreichen Mitarbeitenden nicht bestätigt. Sowohl Chefredaktion als auch Redaktionsausschuss führen weiter Gespräche mit den Mitarbeitenden der Redaktion im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein.
Das ist so mittlerweile Usus, dass sich das so eingeprägt hat, dass die wirkliche Kontrolle, die in der Demokratie so hochgehalten wird, nie stattfindet. Das haben wir ja auch im Bundestag. Wenn wir wissen beispielsweise, dass die Staatsquote immer größer ausgebaut wird und dass mittlerweile 60-70% aller Bürger in Deutschland direkt oder indirekt vom Staat abhängig sind. Auch viele kleine Firmen, die nur von Staatsaufträgen leben, denken wir an die Rüstungsindustrie zum Beispiel. Und wenn die beispielsweise alle Abhängigen, die also staatliche Gelder, also Steuergelder bekommen von Leistungsträgern, die den Staat finanzieren müssen, wenn die alle mit wählen dürfen, dann haben wir irgendwann eine Wählerquote von 70% abhängig Beschäftigten. Und das heißt also, die Kontrolle der Regierung findet dann statt durch die abhängig Beschäftigten. Und genau das haben wir eben halt stringent durchgezogen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, die Grundfragen einer tatsächlichen Kontrolle findet überhaupt nicht mehr statt.
Ja, und spannend finde ich den Ex-Bild-Chef Julian Reichelt. Der hat getwittert zu diesem Rücktritt von der MDR-Landesfunkhaus-Chefin Sachsen-Anhalt. Da hat er gerade getwittert, MDR-Chefin Carola Wille, das ist ja die Chefin des gesamten MDR, der ja auch einige regionale Landesfunkhäuser betreibt mit viel Geld. Frau Wille warf noch vor wenigen Tagen Kritikern vor, sie wollten die Öffentlich-Rechtlichen delegitimieren. Nein, schreibt Reichelt, wollen wir nicht. Wir wollen sie abschaffen, weil sie sich selbst delegitimiert haben.
Ich wundere mich immer über diese Aussagen von Herrn Reichelt und dass YouTube-Kanal immer noch stehen bleibt. Und hier stellt sich wirklich für mich die Frage, hier wird natürlich die Opposition und die alternative Szene schon ein bisschen auch kanalisiert. Und das werde ich ziemlich genau weiter auch beobachten, in welche Richtung das da geht.
Sprachinspektor Snöff.
So ist er.
Pop. Also, und der RBB, da ist auch immer noch keine Ruhe. Sorry, dass wir da auch noch mal reingehen, aber wir halten das einfach auch für wichtig, denn das, was wir hier so überall hören, könnte, muss nicht, aber könnte auch für viele andere Anstalten zutreffen. Übrigens, vielleicht würden auch ähnliche Vorkommnisse beim ZDF heraufkochen. Oder eben auch bei ganz anderen Sendern, wo man dann eben seine Beiträge anders bezahlt. Jedenfalls scheint es jetzt doch das öffentlich-rechtliche System zu sein, welches schwer im Fokus eben auch anderer Medienvertreter steht. Und die Krise beim RBB, wie gesagt, die geht weiter. Jetzt gibt es neue Enthüllungen des eigenen Rechercheteams des Senders. Und die zeigen auf, wie eng das Verhältnis zwischen Frau Schlesinger als Intendantin und dem Verwaltungsratschef Dieter Wolf war. Das ist ja die Institution, der Verwaltungsrat, der eigentlich den Intendanten oder die Intendantin überwachen soll, dass da nicht irgendwelche Mauscheleien passiert. Aber das Ehepaar Wolf und das Ehepaar Schlesinger, ich weiß jetzt nicht, ob der Mann auch Schlesinger heißt, ich glaube nicht, der heißt anders von ihr, die haben also hier gemeinsam ganz gut und schön gezecht und gelebt. Wie vertraut die gewesen sind oder vielleicht noch sind, zeigt sich an mehreren Beispielen, heißt es hier in einem Beitrag des Fokus. Wie der RBB aufdeckt, traf sich Schlesinger mit Wolf und dessen Frau in einem französischen Edelrestaurant. Entenstopfleber, Steak Tartar, Hummer Risotto, Champagner. Am Ende standen 328 Euro auf der Rechnung, bezahlt vom Sender, selbst abgesegnet von Frau Schlesinger. Ist nicht verboten, allerdings hat das Ganze doch einen Beigeschmack, und zwar nicht nur wegen der Entenstopfleber. Unfassbar, dass man heute sowas noch vertilgt. Und die wollten ja sogar gemeinsam in Urlaub fahren, und auch das war eigentlich schon abgesegnet nach Israel, also nicht in Urlaub, sondern zu Konzerten. Entschuldigung, das waren Konzerte, und Da waren schon ein Zimmer gebucht in einem 5-Sterne-Hotel in Jerusalem. Das ist dann aber abgesagt worden, ich glaube wegen der Mikrobe. Und waren auch 3 Konzerte der Berliner Philharmoniker, die auf dem Programm standen. Natürlich kann das sein, dass das alles im Interesse des Programms gewesen und geplant war.
Naja, man fragt sich dabei natürlich, wie fühlt sich jetzt ein Mitarbeiter des RBB, der vielleicht schon 5-mal angefragt hat bei seinem Vorgesetzten, dass er ein neues Mikrofon braucht oder ein Diktiergerät oder irgendein anderes technisches Teil, weil da was kaputt gegangen ist oder ein einfaches Ladekabel für ein Handy. Und da heißt es dann nach dem Motto, es ist kein Geld da. Dann sehen wir auf der anderen Seite, dass die Einschaltquoten immer schlechter werden. Wir sehen, dass das Programm immer mangelhafter wird. Und dann auf der anderen Seite dieser Saus und Braus mit diesem Chardonnay-trinkenden Linken, die dann so mehr oder weniger ein linkes Gedankengut der Humanität, des Menschlichen und so weiter versuchen zu verbreiten und sich dann eine Stopfleber aus Tierquälerei abends reinziehen. Das sind schon alles wirklich so insgesamt Bilder, die deutlich sprechen. Und dass da natürlich die Faust der Mitarbeiter in den Taschen sich formiert, das ist logisch.
Man kann nur hoffen, dass diese Mitarbeiter, die die Faust in der Tasche geballt haben und die sich schon lange ärgern und einen Hals haben, weil sie merken, dass die Berichterstattung, mir geht es vorwiegend um die Berichterstattung, denn das ist ja das Grundfundament eines öffentlich-rechtlichen Senders und der Auftrag ist eben neutral zu berichten. Und wir wissen, dass es so viele Werkzeuge inzwischen gibt, die dort installiert sind, die es unmöglich machen, neutral zu berichten. Ich wünsche mir, dass mehrere von diesen Mitarbeitern jetzt sich melden, auf die Barrikaden gehen, veröffentlichen, was sie erlebt haben. Ihr sitzt alle auf einem sinkenden Schiff, das ist doch klar. Ich meine, wie du es gerade gesagt hast, wenn Julian Reichelt als Ex-Bild-Chef und in welcher Funktion er jetzt auch immer tätig ist, die Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen fordert. Das bleibt nicht ungehört. Und das sind große Mainstream-Medien, die dies auch allmählich tun. Und es wird mit Sicherheit auch in die Richtung gehen. Helft doch bitte bei der Aufklärung mit. Und ja, ihr könnt euch bei uns melden, gerne. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner Webseite.
Übrigens Mitarbeiter vom ZDF, du hattest das vorhin angesprochen, können das natürlich auch gerne tun. Also das finde ich auch sehr wichtig. Ich habe mir gerade angesehen von Markus Lanz eine Sendung, wo es um eine Diskussion mit Herrn Kretschmer geht. Und es ist schon wirklich schwierig, eine solche Sendung zu beobachten, weil man sieht, dass diese gesamte narrativ vorgegebene Grundstruktur dermaßen rücksichtslos aufgebaut ist, dass nicht einmal mehr ein freies Gespräch überhaupt möglich ist.
Zu sein scheint.
Und ich merke, wenn einer beispielsweise in irgendeiner Form kritisch sich äußert gegenüber diesem systemischen Konsens, den man uns versucht zu vermitteln, zu veröffentlichen, dass der regelmäßig ständig irgendwelche Eierschleifen einbauen muss, um in irgendeiner Form überhaupt noch ernst genommen zu werden, um dann einen Hauch von Kritik einzubauen, den man dann kaum noch merken kann. Also man wird regelrecht argumentativ tot gemacht. Also man kommt gar nicht mehr durch mit einer freien Meinung. Also wir haben die Zensur aus meiner Sicht in einer wirklichen Perfektion erreicht.
Ich kann nachher mal einen Beitrag einstellen, den habe ich vor 3-4 Jahren aufgenommen zum Thema Talkshows und habe mal so die Mechanismen aufgezählt, wie gearbeitet wird in den Talkshows. Also warum klatscht das Publikum an ganz merkwürdigen Stellen, wo man als Zuschauer sagt, hä, warum klatschen die denn jetzt? Oder warum sitzt der Moderator da und während der andere, der Gast spricht und scheint irgendetwas im Ohr zu hören, was ihn dann anders reagieren lässt? Da gibt es so viele Mechanismen und ihr könntet euch das ruhig mal angucken. Ich stelle das gerne noch mal ein, um dann vielleicht auch mit dem Blick künftig solche Sendungen wie von Markus Lanz oder Anne Will oder Sandra Maischberger euch anzuschauen. Ist schon interessant. So, und wenn man das jetzt alles hört und man sieht im gleichen Zuge, dass die ARD jetzt offiziell mitteilt, dass kein ARD-Sender mehr Winnetou-Filme spielen wird, dann allerdings kriegt man schon leicht Wut, vor allem, wenn man Zwangsgebühren bezahlen muss. Und zwar sind die Lizenzen schon 2020 ausgelaufen, beziehungsweise haben die Anstalten es ermöglicht, dass sie auslaufen. Und es wird auch in Zukunft keine Lizenzkäufe mehr geben für die Winnetou-Filme, ist nicht geplant, meldet wieder mal die Bild-Zeitung. Und dazu passt ja auch, dass bei einigen Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen schon die Verwendung des Wortes Indianer als rassistisch gilt. Ja, und auch wir haben uns da schon brainwashen lassen. Das ist ja so auch diese Cancel Culture und Woke-Politik, die eben sagt, das ist alles rassistisch und bevor man was Falsches macht, benutzt man solche Ausdrücke nicht mehr. Aber die sind natürlich in den Winnetou-Filmen durchaus enthalten. Und zum Beispiel auch die Redakteurin von dem RBB Sandmännchen, kennst du auch noch, ne? Mit Pitti Platsch und Schnatterinchen. Da lässt man keine Folgen mehr ausstrahlen bei Brand 1, in denen das I-Wort überhaupt fällt.
Ja, es ist wirklich unfassbar. Also wir leben hier ja in Nordamerika, wo also die wirklichen Straftaten und die Diffamierungen dieser sogenannten First Nation, also der Ureinwohner hier im Norden Amerikas, ganz dramatisch hier vollzogen wurde. Und wir kennen einige von diesen Menschen aus großen Stämmen, auch in führenden Positionen, und die beneiden regelrecht Deutschland um Karl May und um Winnetou, sprechen ganz offen von Indianern, weil sie wissen nämlich, dass die Indianergeneration, um diese Begrifflichkeit jetzt noch mal zu nutzen, wahrscheinlich mache ich mich damit schon wieder verdächtig, ich komme auch aus der Generation, wo Winnetou der große Held war. Nicht Old Shatterhand, der Weiße, sondern Winnetou, der Rothaut, die Rothaut, so hat man es genannt. Das war der eigentliche Held dieses ganzen Karl-May-Spektrums, was er aufgebaut hat. Und ich muss ehrlich sagen, das hat natürlich auch die Menschen, die hier sind zum Beispiel, die aus Europa kommen, aus Deutschland kommen, die haben ein ganz anderes Verhältnis auch hier zu den Ureinwohnern, als es die eingewanderten englischen Neubürger. Hier gibt es ja kaum noch die Ureinwohner, denn die sind ja mehr oder weniger in Reservate verdrängt worden. Das muss man mal ganz offen sagen, das ist ein Problem. Und aus diesem Grunde ist es so wichtig, dass man ein gutes Empfinden erst einmal für diese Ureinwohner wieder aufbaut. Und da hat Karl May, auch wenn er in der Fantasie die Stämme ausgebaut hat, dass das mit der Realität nicht wirklich was zu tun hat. Aber von Diffamierung kann da überhaupt keine Rede sein, aus meiner Sicht. Und ich glaube, die tatsächlichen Urvölker sehen es eher als Diffamierung, dass jetzt diese Winnetou-Geschichte abgeschafft wird, als umgekehrt. Das ist Rassismus.
Ja, wir haben hier viel erlebt, was dieses Thema angeht. Und in der Tat, wie du es sagst, wir haben auch Oberhäupter von einigen Stämmen, mit denen wir uns auch regelmäßig treffen, die über diese Kultur viel Wissen, viel Trauer und Schmerz in sich tragen und sehr dankbar sind, wenn Menschen aus Mitteleuropa, die Karl May gelesen, gesehen haben, kommen, weil die tatsächlich sogar eine Art Liebe durch die Karl-May-Bücher für die indigenen Völker entwickeln konnten, während das hier schwierig ist. Also hier tut sich die Politik durchaus schwer, das Ganze zu normalisieren und auf eine Ebene zu bringen, wo eine Art Gleichberechtigung herrscht. Das Ansehen der indigenen Bevölkerung leidet immer noch seit der Kolonialherrenzeit, also durch die Europäer, die hierher gekommen sind, um zu kolonialisieren und zu christianisieren, zwangschristianisieren. Und wenn man das jetzt abschafft, also wenn man eine solche Grundlage abschafft, dann dürfte das nicht dem Frieden und der Versöhnung und der Diplomatie zuträglich sein, sondern es dürfte wieder eine tiefere Kluft reißen. Andreas, ich möchte noch wirklich zu einem Thema kommen, das ist das Energiethema, und zwar der Energienotengpass, der jetzt auf Europa zukommt, ganz besonders punktuell auf Mitteleuropa, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich natürlich auch und so weiter. Und auch Osteuropa leidet, aber da findet man unterschiedliche Wege. Also Ungarn beispielsweise sagt, Wir beteiligen uns, das sagt Orban, an keiner einzigen weiteren Sanktion mehr gegen Russland. Und wir kaufen unser Gas von Russland, und zwar mehr als je zuvor. Das heißt, da gibt es durchaus Schulterschlüsse. Und in der Slowakei wird jetzt zum Beispiel ein sogenannter Schrottreaktor von einem Atomkraftwerk aktiviert. Und das macht Österreich jetzt zu schaffen, denn in der Slowakei setzt man weiterhin nicht nur auf Atomkraft, sondern aktiviert eben solche alten Mühlen. Das hat die Leiterin der slowakischen Atomaufsichtsbehörde, Marta Ciakova, bestätigt. Gestern, also die Betriebserlaubnis für den fertiggestellten dritten Block des Kernkraftwerks Mochovce in der Westslowakei, geht ans Netz. Und da sagen eben die österreichischen Politiker, so geht es nicht. Man hat eine Gegenrede formuliert durch die österreichische Umweltorganisation Global 2000. Das wurde zurückgewiesen. Damit, so heißt es, wird die Entscheidung offenbar endgültig sein. Es ist ein 471 Megawatt Block und der soll mehr als ein Zehntel des gesamten slowakischen Stromverbrauchs decken und nächstes Jahr 2023 starten.
Ja, da laufen wirklich ein paar Probleme zusammen. Wir kennen ja, Österreich ist ja betroffen auch von dem tschechischen Kernkraftwerk in Temelin. Der Begriff ist bekannt. Und das sind eben halt Kraftwerke älterer Bauart. Und was jetzt hier auch in der Slowakei aufgebaut wird, ist natürlich eine kritische Situation, weil durch die momentane Energiepolitik, die wir jetzt haben in Deutschland, wir natürlich ständig von externen entsprechend Strom geliefert bekommen müssen, um nämlich unsere Stromfrequenz aufrechtzuerhalten. Und jetzt wird es eben halt riskant. Gleichzeitig wissen wir ja auch, dass in der Ukraine zum Beispiel ein großes Kernkraftwerk abgeschaltet wurde. Auch das spielt eine Riesenrolle. Und das ist das größte Kernkraftwerk ja in ganz Europa. Und wir wissen, dass es eben halt zum Hoheitsgebiet der Ukraine, zu Kiew gehört, und zwar direkt zu Kiew. Und es finden dort eben militärische Kämpfe statt. Und die Dinge sind eben halt auch von der ukrainischen Armee beschossen worden. Und das hat bestimmte Probleme. Und Röper hat da wirklich im Antispiegel interessante Alternativen reingeschrieben. Was ich damit sagen will, ist, dass die gesamte politische Lage, die wir jetzt in Europa haben, mittlerweile dazu führt, diese Fehlpolitik, dass jetzt irgendwelche Uraltreaktoren wieder aus der Taufe gehoben werden, als würde beispielsweise, wenn jetzt ein solches Ding mal irgendwo kaputt geht und ein Leck auftritt, würden die Strahlungen an der Grenze eben halt zu Deutschland oder zu Österreich Halt machen. Also das ist an Absurdität kaum noch zu überblicken. Wir sehen aber auch, in welcher Lage wir überhaupt strommäßig sind. Und wir müssen natürlich damit rechnen, dass dann in Kürze durch diese gesamte Instabilität, die regelrecht eingebaut wird, dass dann natürlich auch Abschaltungen stattfinden werden. Das ist der Grund, warum wir immer wieder darauf hinweisen, sorgt dafür, dass ihr eine gewisse Stromversorgung zur Überbrückung habt für diese Phasen, die immer wieder eintreten können, alleine wenn Strom dann eben halt nur stundenweise zugeordnet wird. Ganz wichtig.
Ja, Stromaggregat oder ein Ecoflow oder so etwas, dass man tatsächlich notdürftig auch längere Zeit durchkommen kann. Und hier nochmal ein Zitat von Niederösterreichs Landesvize Stefan Pernkopf. Der hat harte Worte über die Inbetriebnahme dieses Kraftwerks, das keine 200 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt ist, gefunden. Er sagt, die Inbetriebnahme von Mochovce 3 ist absolut unverständlich. Der Schrottreaktor ist ein Sicherheitsrisiko für halb Europa und vor allem für Niederösterreich. Seit längerem sind schon, sagt er wörtlich, eklatante Baumängel bekannt, die nie ausreichend entkräftet werden konnten. Andreas, und damit sehen wir ja auch wieder, was das Thema Atomkraftwerk doch auch für Gefahren und Risiken birgt. Viele sprechen sich ja jetzt dafür aus, die drei noch im Moment angeschalteten Atomkraftwerke in Deutschland, die Ende des Jahres abgestellt werden sollen, sollen die weiter in Betrieb laufen? Viele gibt es, die sagen ja, zum Beispiel auch Julian Reichelt. Herr Habeck sagt nein, die Grünen sagen nein, das Klimaministerium sagt nein. Bei Scholz ist es so, als ob du einen Pudding an die Wand nageln willst. Der sagt mal so und so und man findet nicht wirklich seine Entscheidung darüber. Aber du siehst, es gibt viele Risiken.
Also ich bin ein ganz klarer Gegner der althergebrachten Kernenergie, möchte ich ganz deutlich sagen. Es gäbe andere alternative Fluidreaktoren und so weiter, über die man diskutieren kann, wie man da eine neue Infrastruktur aufbaut. Aber ich sehe die große Gefahr der Entsorgung bei Kernkraftwerken nach wie vor. Aber wir haben jetzt eine besondere Situation, dass nämlich das Gas aus Russland nicht mehr kommt. Und offenbar ist niemand bereit zu sagen, wir müssen jetzt mit Russland reden, dass das Gas eben doch kommt, weil Russland ganz klar sagt, wir liefern natürlich auch, aber wer mit Russland spricht, macht sich halt schon verdächtig und wer will, dass in Kooperation in irgendeiner Form etwas erfolgt, der wird automatisch sofort niedergemacht. Das ist das Hauptproblem, weil wir uns in einer Ideologie befinden und nicht mehr in der wirklichen Diplomatie. Das ist das, was jetzt eigentlich fehlt. Und aus diesem Grunde wäre ich jetzt dafür, eher die modernen Kernkraftwerke, die in Deutschland noch existieren, am Leben zu halten. Gerade München ist davon ja betroffen. Deshalb macht ja auch Bayern sich große Gedanken, weil die natürlich am meisten betroffen sind, weil alternativ der Strom aus Windkraftanlagen und Solaranlagen von Nord nach Süd gar nicht runtergebracht werden kann, weil die Transportmöglichkeiten, die Kabellagen gar nicht stehen. Also es ist eine äußerst kritische Geschichte.
Ja, und wir sehen also, Gas wird es bald so gut wie keins mehr geben aus Russland. Entweder liefert Russland dann irgendwann gar nichts mehr oder Deutschland sagt, wir wollen nichts mehr. Das ist ja sozusagen jetzt eigentlich schon die Situation, obwohl Nord Stream 2 zum Anschalten fertig wäre und viel Leid, Elend in Deutschland verhindern könnte. Aber es geht eben nicht nur um Atomkraft oder um Gas, sondern es geht auch um Öl und Kohle. Da hat man sich jetzt etwas von der grünen Politik abgewendet. Manche haben erleichtert aufgeatmet und haben gesagt, naja, okay, wenn wir jetzt wieder mehr mit Kohle machen und auch mit Öl, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Es gibt aber Ölsanktionen jetzt von der EU, da ist Deutschland auch mit drin. Gegen Russland, also auch da gibt es keine weiteren Lieferungen. Und die Kohleversorgung, tja, die Dürre, die erschwert jetzt den Transport von Öl und Kohle. Ab Herbst sieht man sich da in einer ganz fast aussichtslosen Situation. Das Ganze meldet NTV. Und es ist die Bundesregierung, die jetzt zum Herbst und Winter Probleme mit der Kohleversorgung für die Kraftwerke und auch mit der Ölversorgung sieht, vor allem in Ostdeutschland. Denn die sehr eingeschränkte Binnenschifffahrt und eben aufgrund des niedrigen Wasserpegels könnten sich die aufgebauten Kohlelager schnell reduzieren, heißt es im sogenannten Lagebild Energieversorgung des Wirtschaftsministeriums, also von deinem Lieblingsminister Habeck. Und es heißt weiter, die zusätzlichen Lager, die in Süddeutschland beschafft wurden und noch beschafft werden, können aller Voraussicht nach nicht bis zum Winter befüllt werden. Der Grund, den erklärt man durch das Niedrigwasser des Rheins, das eben keine größeren Kohletransporte per Schiff erlaube. Und hier ist eine deutliche Verbesserung zunächst erstmal nicht zu erwarten. Das überlastete Schienennetz, darüber hatten wir neulich gesprochen, mache die Lieferung per Bahn oder Zug ebenfalls schwierig. Und der Kraftwerksbetreiber NBW stehe so vor einer Herausforderung. Entweder werde Kohle sparend eingesetzt, indem je nach Bedarf die Anlagen hoch und runter gefahren würden. Das erhöhe aber stark die Gefahr von Kraftwerksausfällen und ein regelmäßiger Einsatz führe auf der anderen Seite zu einem deutlichen Mehrverbrauch.
Interessant ist, dass man mit keinem Wort darauf eingeht, dass Nord Stream 2 steht, Das ist wirklich so von der großen Politik und man eigentlich nur den Hebel umlegen müsste. Und dann wären die Probleme an der Stelle zumindest gelöst. Und in Anbetracht dieser Notlage, in der man sich befindet, spielen eben halt die Prinzipientreuen nicht so die wesentlichen Rollen. Das ist meine Empfindung, zumal alle wissen, dass an dieser Lage niemand schuldlos ist. Weder der Russe, noch die USA, noch die Ukraine, noch die Deutschen, noch sonst wer, sondern die Menschheit insgesamt systemisch in diese Problematik reingeht. Und jetzt sehen wir eine unmittelbare Gefahr für die Menschheit. Da geht es wirklich um das Leben, Gefahr für Leib und Leben. Und in diesen Situationen hat man anders zu organisieren. Findet allerdings nicht statt. Deshalb nochmal immer wieder daran denken, der Staat und die Leute, die sagen, sie würden sich um die Menschen kümmern, auf die kann man sich nicht verlassen, sondern man kann sich nur auf sich selbst verlassen. Und deshalb reden wir immer wieder von dieser Eigenvorsorge.
Ja, Eigenvorsorge. Obacht geben, länger leben. Es geht einfach jetzt um die Eigenverantwortung, in die jeder Mensch kommen muss in diesen Zeiten der Transformation. Und die Bundesregierung hat jetzt auch am Mittwoch, also vorgestern, eine Verordnung beschlossen. Wir haben darüber gesprochen, wonach eben Kohle- und Öltransporte auf der Schiene Vorrang bekommen sollen. Und zwar vor dem Personennahverkehr und Fernverkehr. Bedeutet mit anderen Worten, auch hier sind dann ja Einschränkungen für die Menschen und ihr Reiseverhalten vorprogrammiert. Aber jetzt heißt es auch, dass in dem Papier wenig Zuversicht aufkommt, auch was diese Energielieferungen angeht. Denn aufgrund unterschiedlicher Faktoren wie etwa Baustellen, Engpässe bei den Fahrzeugen, Störfälle, komme es zu weiteren Verzögerungen und Engpässen im Schienengüterverkehr. Und durch geplante Arbeiten der Deutschen Bahn im Rheintal könnte sich die Situation weiter verschärfen. Die Steinkohle kommt überwiegend entlang der Rheinschiene aus den Nordseehäfen wie etwa Rotterdam. Andreas, es ist, was hier immer wieder auffällt, ist, dass eigentlich wäre eine Lösung da, aber blöd, jetzt kommen doch wieder andere Eventualitäten dazu. Lieferkettenprobleme, Lieferengpässe, Personalmangel, Engpässe bei den Fahrzeugen, Störfälle. Eigentlich hat es solche Probleme früher auch gegeben, aber es konnte noch aufgefangen werden. Jetzt klingt mir das Ganze nur noch nach einem nicht zu bewältigenden Dilemma.
Ja, und wir sitzen ja immer wieder abends an unserem Tisch und besprechen genau diese Dinge über die Grundlagen der aktuellen Politik, aber auch grundlegende Fragen, die die Menschheit betreffen. Und man fragt sich, in welche Richtung geht das? Und da hatten wir ja gerade neulich ein so wirklich extrem intensives und auch bewegendes Gespräch, wir beiden unter vier Augen. Und gestern habe ich da ein Video zu gemacht, das wird in wenigen Tagen rauskommen. Mal eine kurze allgemeine Analyse, wo stehen wir, wo gehen wir hin, wie ist die Vergangenheit zu bewerten und welche Prognose lässt sich daraus ableiten und vor allem, wie kann man sich stellen, dass dieser Great Reset für mich nicht so zutrifft, wie er eigentlich geplant ist von den Architekten. Jeder kann sich davon befreien, wenn er sich dafür entscheidet. Und darüber werde ich dann sprechen. Und genau hier liegt jetzt mittlerweile der Punkt, geistesgegenwärtig beobachten, seine Entscheidungen treffen und dann auch diesen Einflüssen zu widerstehen. Widerstehen ist etwas anderes als ein Widerstand durchzuführen, der blind mit offenem Visier, indem man irgendwo reingerät und sich in Gefahren bringt und meint, jetzt habe ich aber alles getan. Das mag zwar alles effektvoll sein, aber jetzt spielt eine intelligente Strategie eine große Rolle, wie man mit dieser Lage umgeht.
Wie sich das Land in Zukunft verändert, beziehungsweise wie Robert Habeck es ja bei Dienstantritt gesagt hat, verändern wird, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Ich stolper da immer wieder drüber und er hat auch nicht gesagt, das Antlitz unseres Landes wird sich verändern, sondern er hat es distanziert ausgedrückt. Das Antlitz des Landes wird sich verändern und ein Beitrag von www.nordbayern.de bringt es hier auch auf den Punkt, die großen Lebensmitteldiscounter, Aldi, Lidl, Rewe und Co., die müssen jetzt auch Strom sparen. Man kann ja dankbar sein, dass sie überhaupt noch aufmachen dürfen. Ich glaube, die Öffnungszeiten werden auch geändert. Und Deutschland muss eben Energie sparen. Und das heißt jetzt auch Licht aus, Heizung runter. Das betrifft genauso jetzt den Einzelhandel, die Supermarkt, die Discounterketten. Schon am 1. September, also next week, sollen die ersten Maßnahmen in Kraft treten. Sie gelten zunächst mal für 6 Monate. Und ein zweites Maßnahmenpaket, das ist dann nochmal einer obendruf, der kommt ab 1. Oktober. Und das soll bis 2 Jahre bleiben. Vorausgesetzt, das Gesetz wird vom Bundesrat gebilligt. Wer hat Zweifel daran? Hier ruft keiner ich. Klar ist, es wird abends dunkler, rund um die Supermärkte. Leuchtreklame darf von 22 bis 16 Uhr des Folgetages nicht mehr betrieben werden. Auch die Nachtbeleuchtung der Geschäfte und eventuell zugehörigen Parkplätze muss ausgeschaltet bleiben. Außerdem wird es ein paar Grad kälter. Um bis zu 2 Grad werden Heizungen in Filialen heruntergestellt. Das hat auch der Fokus gemeldet. Und sofern der Laden beheizt wird, dürfen dann auch Ladentüren und sonstige Eingangssysteme nicht mehr dauerhaft offen bleiben, um einen Austritt von Heizwärme zu vermeiden. Das hat aber auch zur Folge, dass weniger Kunden in die Geschäfte strömen werden. Das jedenfalls befürchtet der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Gent.
Und das erinnert natürlich an George Orwell 1984, wo dann abends auch dann der Strom abgeschaltet wurde. Das ist dann die nächste Phase. Mittlerweile ist dieser Film zum Beispiel oder auch das Buch eigentlich gar nicht mehr so wirklich erschreckend, weil es erinnert schon sehr stark an unsere aktuelle Lage. Das heißt, dann wurde eine Durchsage gemacht. So, meine Lieben, jetzt geht ihr alle schlafen. Es ist 23 Uhr. Der Strom wird abgeschaltet. Wir müssen nämlich Energie sparen, um für unsere Freiheit einzustehen und für unseren Frieden da zu sein. So, und genau diese Dinge wiederholen sich irgendwie jetzt zurzeit live und in Farbe.
Und da wird sich der Putin aber ärgern. Also ich bin ganz sicher.
Ja, der macht sich richtig Sorgen, ja.
Und ihr könnt, wenn ihr einkaufen geht, dann schon mal die Laufschuhe anziehen, denn es heißt auch, dass die Türen, die Eingangstüren, deutlich schneller wieder schließen sollen, als es jetzt der Fall ist. Also husch, husch, ganz schnell rein, husch, husch, ganz schnell raus. Ja, das sind die Zukunftsaussichten. Auch in Österreich gibt es Hinweise. Da sagt die Energieministerin Leonore Gewessler, dass sie also gute Einspartipps für die Menschen hat. Und sie sagt, ihr braucht nicht mehr zu kochen und nicht mehr zu backen. Denn allein Herd und Backofen haben einen Anteil von etwa 10% am Stromverbrauch eines Durchschnittshaushaltes. Und deswegen erklärt das Ressort, dass das Aufheizen und Verwenden des Backofens deutlich mehr Energie verbrauche als die Nutzung einer Herdplatte. Beim Aufwärmen von Essen kann man auf die Verwendung vom Ofen verzichten. Und vielleicht haben Sie dann ein paar Rezepte parat, wie man ein Brot auf dem Herd backt.
Ja, und man achte auf die Aussagen. Es geht nicht darum, dass man sagt, wir müssen hier vorübergehend etwas tun, sondern es geht hier einfach darum, das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das heißt, hier wird eine Grundsituation komplett geändert. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist genau, wie Sie gesagt haben, vor noch wenigen Wochen, der Winter 2022, 2023 wird kalt werden und das wird eben halt nicht ganz leicht werden, wie man 2020 gesagt hat. Das wird jetzt ein Lockdown sein und 2021 ist alles wieder frei und alles wird wieder gut. Und was macht man? Man hat gelogen. Und gestern hatte ich in der Zeitung gelesen, dass man jetzt von mindestens von 5 bis 10 Wintern spricht, wo absolutes Frieren angesagt wird. Und das bedeutet, es wird jetzt nur noch im Winter gefroren und nur die Harten kommen in den Garten. Das heißt, wer mit der Kälte klarkommt, überlebt. Und der Rest, der reduziert eben halt die nutzlosen Esser.
Ja, das sind zynische Worte. Sie sind wirklich schrecklich, aber das, was hier abgeht, auch das normale Verhandeln, Denken ist nicht mehr möglich. Die Frau Gewessler gibt übrigens noch einen Tipp, als ob die Menschen blöd wären. Da kriege ich wirklich eine Wut, wenn sie sagt, ja, man sollte darauf achten, immer mit Deckel auf dem Topf zu kochen und der Topf soll auch immer genau auf die Herdplatte passen, weil damit erreicht man schneller die gewünschte Temperatur und weniger Hitze entweicht. Ach, hast du das gewusst?
Nein, aber man sieht, wie doch die Politik ihre eigenen Untergebenen so einschätzen. Das ist schon ziemlich deutlich, was da zu erkennen ist.
Ihr Lieben, wir sollten trotzdem in der Ruhe bleiben. Wir sollten im Vertrauen bleiben. Das sind jetzt die Zeichen dieser Zeit. Da müssen wir alle durch. Mit dem Blick nach oben und im Gottvertrauen. Und wir hören uns nachher beim Abendgebet wieder. Rüstet euch und erschrecket.
Alles Liebe auch von mir und bis bald.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Geht raus in die Natur. Genießt die Zeit mit euren Lieben.